ARD.
Ich bin jetzt nicht der härteste Mann, ich habe keine Bundeswehrerfahrung, ich bin jetzt auch nicht gefährlich, ich habe ehrlich gesagt null Brusthaare. Also es ist kein Joke, ich kann dir das mal zeigen.
Ja,
hier.
Zeig mal bitte.
Ich habe null Brusthaare, endlich. Es ja. wächst kein einziges Brusthaar, ganz absurd.
Stimmt. Wir unterhalten uns über koreanische Fernsehshows. Ja. Das ist eine gute Basis, also da habe ich noch keinen gefunden in meinem Leben, mit dem ich mich darüber unterhalten habe.
Ich kann dir noch mehr geben.
Ja, bitte. Das ist eine Heim-EM, das ja. hast du auch nicht oft in deiner Karriere, diese Möglichkeit. Ja. Und wenn euch dann noch der Bundestrainer fragt.
Das ist ja ein bisschen, was sich jeder irgendwie wünscht. Also das Telefon klingelt und dann sagt jemand, Aurel, wir brauchen dich.
Deutschland braucht dich. Deutschland braucht dich. Dann weißt du, das Land ist verloren.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Aurel Merz
und
Felix Groß.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Hey.
Ach, hallo Aurel, ich bin ein bisschen wehmütig.
Ich bin auch wehmütig.
Letzte Folge, ne?
Es fühlt sich an, unser 1+1, Freundschaft auf Zeit Podcast, fühlt sich an wie eine Beerdigung. Wir sind hier heute in das Büro gekommen, wo der Podcast aufgenommen wird. Es ist keine Sau da, es sind zwei Leute da, die haben hier rausgefickt, die nehmen hier die Möbel schon weg, weil die sagen, wir brechen das ganze Projekt ab.
Ja, und die haben auch noch gesagt, die sind nur noch wegen uns hier, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie nicht schon längst am Wochenende sind. Aber das ist mir egal jetzt.
Das ist egal. Die sollen jetzt mal richtig leiden, weil ich bin traurig. Ich habe das Gefühl, der Himmel weint, ne? Es ist regnerisch. Ja. Wir hatten jedes Mal, wenn wir aufgenommen haben, hat die Sonne gescheint, ne? Weil die sich gefreut haben, dass wir zwei uns wiedersehen. Und jetzt, heute ist nichts mehr. Der Himmel weint auch. Wir sind traurig. Ich bin traurig. Ich muss wirklich sagen, es hat mir jedes Mal eine sehr, sehr gute Energie gegeben mit dir hier.
Ja, total. Und ich bin auch mal froh nach Hause gegangen. Also, selbst wenn ich vielleicht nicht froh hergekommen bin, bin ich zumindest froh nach Hause gegangen.
Ey, exakt, was du sagst. Ich bin öfter gekommen und dachte mir so, heute bin ich ein bisschen müde, ein bisschen schöpft, aber jetzt, es hat mir Energie gegeben. Und jetzt müssen wir das Ding hier zu Grabe tragen.
Ist so, ja, wollen wir mal ein bisschen schlechte Stimmung machen heute zum Schluss.
heute holen wir hier einfach eine Weile rum. Hey, wie ist dir ergangen? Wie war deine letzte Woche? Du warst arbeiten.
Ich habe gearbeitet, ja, ausnahmsweise, aber.
Für einen großen Kölner Privatsender?
Ja, das mache ich jetzt auch schon regelmäßig.
Richtig.
Und das macht mir großen Spaß, über die Sache zu reden, die ich früher aktiv gemacht habe. Ist ein bisschen entspannter.
Das muss so geil sein, habe ich mir auch neulich überlegt. Das muss so chillig sein, über den Fußball einfach nur noch zu reden, anstatt selber zu spielen.
Ja, vor allem, natürlich bereitet man sich dann auch drauf vor, aber man hat halt vieles einfach aus Erfahrung. Ne? Du fährst da hin und musst natürlich auch ein paar Leute kennen, die Spieler kennen, aber so, dass diese Situationen erkennen und so, das kommt einfach aus Erfahrung, da muss ich mich gar nicht groß drauf vorbereiten und da schließt sich auch der Kreis, ne, wir haben ja gesagt, Hausaufgaben waren beides nicht unser Ding, so auf irgendwelche Tests vorbereiten nicht, das heißt, ich bin geübt darin, Sachen zu machen, wo ich nicht drauf vorbereitet bin ganz gut zu machen und deswegen, das war die wichtigste Lehre, jetzt habe ich sie gefunden, die ich aus der Schule mitgenommen habe, unvorbereitet trotzdem was leisten zu können.
Das ist ja dasselbe wie eigentlich beim Podcasten, ne?
Ja, stimmt.
Das ist interessanterweise. Ich wollte das diese Woche gucken, aber ich hatte auch gar keine Zeit einfach. Ist es gut gelaufen?
Ja, das ist ja immer die Frage, wenn du eine Fernsehsendung machst oder auch Podcast machst, was ist das Ziel oder wo kann ich am Ende sagen, es ist gut gelaufen? Mhm. Es ist ja nicht so, wenn du gespielt hast und sagst, wir haben gewonnen, ist gut gelaufen, wir haben verloren, ist scheiße gelaufen.
Ja.
Wenn du eine Sendung machst, kannst du ja auch immer sagen, wie du das für dich definierst, wenn du sagst, du bist zufrieden, aber bei mir ist es so, es soll auf jeden Fall nicht perfekt gewesen sein, so alles glatt gelaufen, weil da habe ich, also schon, der Zuschauer soll vielleicht das Gefühl haben, aber man merkt es auch bei Fernsehsendungen so, wenn man dann wirklich vor Ort ist und das drumherum sieht, dass so viele kleine Fehler passieren, die der Zuschauer oder Zuhörer am Ende gar nicht mitbekommt. Aber für mich ist es immer so, dass ich dann wirklich wach bleibe und konzentriert bleibe, wenn mal irgendwie was hakt oder auch kurz bevor du auf Sendung bist, da noch was passiert. Und am Ende sage ich, wenn jetzt kein Riesenversprecher dabei war und ich nicht absoluten Mist erzählt habe. Und ein gutes Zeichen ist immer, wenn es danach irgendwo bei Social Media gar keine Kommentare gibt.
keine Beleidigung.
Weißt du, das ist das größte Lob.
Ja, das ist immer nicht schlecht. Ich träume ja immer so, ne, gab ja diese legendäre Situation. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem Günther Jauch damals geredet hat, als da irgendwie dieses Tor repariert.
Marcel Reif war das, ne?
Marcel Reif. Und Günther Jauch und Marcel Reif haben wir dann ewig lange irgendwie was anderes besprochen, während diesem Ausfall bei diesem Fußballspiel. Und ehrlich gesagt, solche Momente sind ja total geil. Die gibt's ja heute gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, wir sind jetzt auch ein bisschen geprobt, ne? Was wir hier machen, ist auch nichts anderes als irgendwie ein Totalausfall, den man so füllt. Wir sind da viel geschulter drin. Und früher ich könnte ja auch, ich weiß noch, wie der dafür gefeiert wurde, dass er eben in der Lage war, dann mit Marcel Reif da irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden einfach zu füllen, verbal, ohne dass jetzt auf dem Bildschirm viel passiert. Aber irgendwie, solche Situationen wünsche ich mir schon noch. Ich finde es irgendwie mal geil, wenn man so bei irgendwas beruflich unterwegs ist und dann passiert was komplett Unvorhergesehenes und jetzt ist es so, Felix, go.
Ja.
Das ist schon, das ist doch wie auf dem Platz irgendwie mal einen Rückstand retten oder so. Jetzt bist du gefragt. Und als Moderator ist das ja die einzige Möglichkeit, mal in die Bresche zu springen.
Ja, und ich meine, da zeigt sich ja noch wirklich das Talent und auch vielleicht, da hilft natürlich auch Erfahrung, wenn du auf Situationen reagieren kannst. Aber diese Momente können ja langfristig einfach Spaß machen, wenn du wirklich auch das öfter machst und es läuft immer gut und alles ist geplant und vorbereitet und es läuft auch wie geplant. Dann verlierst du, glaube ich, so ein bisschen auch die Spontanität und deswegen mag ich das wirklich ganz gerne, wenn da nochmal was passiert, wo du dann auch einfach menschlich reagieren kannst, weißt du, wo nicht jetzt alles geplant ist und du wirkst wie eine Maschine und sprichst einen Text und machst das.
Was waren denn das jetzt für Spiele? Uns ist jetzt mal egal, das Datum, weil ich weiß, wer hat denn gespielt?
Ich mache ja dann für diesen großen Privatsender, in Kölner Privatsender, internationalen Fußball, sprich Europa League und Conference League.
Hast du gehört? Ja, nee, sorry, lass dich ausreden, bevor ich dich unterbreche.
Bestimmt habe ich es gehört, ja, aber es sind ja gerade hier Finalspiele, Conference League-Finale, davor waren Anfang des Monats noch Halbfinals und Europa League-Finale und da bin ich dann im Einsatz und das ist immer ganz cool, weil du begleitest die ganze Saison von den ersten Spielen und dann ist wirklich so dieses Finale, wo du drauf hingearbeitet hast, nicht nur die Spieler, sondern du dann auch als Sender und als der die Sendung macht und das ist dann auch cool, wenn dann so ein Abschluss immer da ist.
Hast du gehört, hatten wir über Stefan Raab ein bisschen gesprochen, ne? Weil wir wiederholen auch mal klar unser Angebot, wir sind bereit für Schlag den Star gegeneinander anzutreten. Aber hast du gehört, ich habe gelesen, Stefan Raab macht quasi, produziert mit Daniel Rosemann, ehemaliger ProSieben-Chef, also es ist jetzt Branchengelaber, aber trotzdem, die machen irgendwie so eine Late Night oder die machen so eine WM-Show, wo die jeden Tag irgendwie auf Sendung gehen mit Jan Köppen und Elton.
Ja, hab ich gelesen. Ne? Gibt's wirklich dann jeden Tag und 2015 Primetime. Stefan Raab ist wieder da. Nicht vor der Kamera, aber das ist natürlich, mal gucken. Also ich würde mir das anschauen.
Bist du jemand, der so Bock hat, weil ich finde, nichts gegen Stefan Raab persönlich, aber es gibt ja immer so Leute im Internet, gerade auch wenn man so wie ich auch ein Moderator-Comedian ist, dann sagen immer so Leute, solche wie den will ich nicht sehen, ich wünsche mir den Stefan Raab zurück. Und ich finde das so geil, wenn man sich Stefan Raab zurückwünscht, weil nichts gegen ihn und nichts gegen sein Lebenswerk, was ja wirklich unfassbar beeindruckend ist, aber niemand hatte weniger Bock noch zu existieren vor einer Kamera als Stefan Raab. Und ich frage mich, was wünscht man sich zurück? Es gab ja wirklich Sendungen, da hat er die Sendung abmoderiert nach dem ersten Gast, aber das war einfach noch, die Sendung ging noch 30 Minuten weiter. Und das ist so krass, so richtig zurück wünsche ich ihn mir jetzt nicht.
Also ich bin irgendwie mit dem aufgewachsen, war immer ein Riesenfan. Ich habe es auch schon mal gesagt, so wenn Schlag den Rapper, war ich auch immer für ihn, nicht für den Gegner. Und ich finde das manchmal sogar ganz angenehm, diese Egaligkeit. Weißt du, dass du einfach sagst, komm, ey.
Es ist schon cool, wenn man den Vornamen des Gastes kennt.
Ja, natürlich, aber seine Art und Weise, ist ja dann am Ende mal Geschmackssache. Ja. Und ich glaube, mich hat das einfach total angesprochen. So, und vielleicht war es dann vielleicht die eine oder andere Sendung in der Woche zu viel hinten raus, aber
stimmt.
Aber trotzdem, ich glaube, so einen genialen Entertainer hatten wir nicht. Und deswegen wünscht man sich, glaube ich, und das ist ja immer dieser Wunsch, ich glaube, das ist ja oft so, auch jetzt aktuell, wenn du hast Spieler, die kritisiert werden und die dann, ich habe es ja bei meinem Bruder erlebt, wenn er dann aus der Nationalmannschaft zurücktritt und alle sagen, ja, wurde ja auch Zeit und wurde dann schon noch kritisiert, als er dann noch gespielt hat. Und jetzt, 3 Jahre später, gibt er sein Comeback und alle feiern das und alle, für alle ist er neue Hoffnungsträger und haben alle vergessen, was sie vor 3 Jahren gesagt haben und gesagt, oh, ist schon zu spät schon aufgehört und so. Und das ist ja mal so, wir denken immer, früher war dann irgendwie alles besser und das ist immer ein Trugschluss.
Ich finde auch immer, dass man darf auch nicht immer diese Sachen nehmen, die damals waren und dann in die heutige Zeit projizieren. Weil du hast natürlich die Entertainer und auch eben die Spieler aus der heutigen Zeit, das wird ja immer verglichen. Also, ne, immer wenn ich höre, so beim Basketball, ist der so gut wie Shaquille O'Neal oder so. Du kannst immer nicht die Spieler oder Entertainer, du kannst einfach Menschen, du kannst einen Zeitgeist nicht immer mit dem von vor 20 Jahren vergleichen. Das ist eine ganz andere Zeit, ein ganz anderes Fußballspiel, eine ganz andere Art von Comedy, die heute gemacht wird. Und man muss das einfach sagen, genau in seiner Zeit war Stefan Raab seiner Zeit so weit voraus und das eben, deshalb eben auch so erfolgreich, wie er war. Und das ist absurd, aber auch Thomas Gottschalk, ne? Zu irgendeinem Zeitpunkt war er seiner Zeit mal sehr weit voraus. Ja. Er war wahnsinnig progressiv. Anscheinend war das der, das anarchischste, beste Radio, was er damals gemacht hat. Und dann, ne, der hat sich halt im Gegensatz zu Stefan Raab, irgendwie ist er zweimal zu spät, hat er sich umgedreht und zack, ist er seiner Zeit 100 Jahre hinterher, was einfach irgendwie auch erschreckend ist und irgendwie aber auch zeigt, dass es schon gut ist und das, was Stefan Raab eben auch gemacht hat, gut zu entscheiden und zu sagen, okay, nee, meine Zeit ist jetzt vorbei, ich gehe jetzt hinter die Kamera. Genau, du hast es gesagt, dein Bruder ist zurück in der Nationalmannschaft. Ist er dein Kapitän eigentlich? Ist der Kapitän jetzt wieder einfach? War der mal, der war Kapitän bestimmt mal, oder?
Nicht offiziell, sagen wir mal so. Also schon hat er mal die Binde übernommen, aber es ist jetzt auch nicht beim Turnier, aber das brauchst auch nicht. Das habe ich in meiner Karriere auch erlebt. Du brauchst diese Binde, ist immer nur so ein Symbol. Ja, das ist die offizielle Bezeichnung, die sind Kapitän.
Cool, aber auch, ne?
Aber Verantwortung übernehmen kann jeder.
Wer ist denn Kapitän der deutschen
Nationalmannschaft?
Gündogan, okay. Ja, das sind ja zwei sehr gute Mittelspieler dann, die man hat.
Ja, und ich finde einfach, dieses Kapitänsthema ist immer so öffentlich und medial diskutiert, aber das ist am Ende in der Mannschaft scheißegal. Da gibt es genug Spieler, die ohne Binde die Verantwortung auch übernehmen und deswegen ist es gar nicht auch ein Anliegen von dem Spieler, jetzt um den Kapitän werden zu wollen. Es gibt einige, die haben immer den Wunsch, weil sie dann auch nach außen was darstellen, aber die meisten sagen, ob ich jetzt die Binde habe oder nicht, ist mir egal.
Mal hier so mal investigativ gefragt, wie kommt man denn nach 3 Jahren, wenn man 3 Jahre gesagt hat, okay, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, mir reicht's, wie kommt man dann dazu, dass man irgendwie wieder so die Motivation findet, um Nationalmannschaft zu spielen? Ist ja ein bisschen wie, wenn du jetzt sagen würdest, weißt du was, Union, ich bin zurück. Aber so.
Ja, das will keiner. er ist ja zumindest noch fit, von daher macht das mal körperlich Sinn. Er ist immer noch der Beste auf seiner Position, das macht auch Sinn. Aber die Frage ist immer eine Frage der Motivation. Und im Endeffekt hat er auch gesagt, er hat so eine große Verbindung zu diesem Land. Er hat mega Erfolge hier gehabt und immer gern auch für die Nationalmannschaft gespielt. Und wenn du dann siehst, dass dieses Land struggelt sportlich, und also nicht nur sportlich, aber in seinem Metier halt struggelt das Land und das ist eine Heim-EM, das hast du auch nicht oft in deiner Karriere, diese Möglichkeit, die meisten gar nicht.
Ja.
Das heißt, es gibt so viele Argumente, dass dich einfach nochmal die Lust packt. Und wenn dich dann noch der Bundestrainer fragt,
ja,
also dass du nicht selbst nachfragen musst, sondern der dich auch noch proaktiv fragt, ja gut, dann machst du dir schon Gedanken.
Hat er lange überlegt?
Ja.
Ah, krass. Weil ich finde, wie du es gerade beschrieben hast, also diese Situation ist ja ein bisschen so, ist ja ein bisschen, was sich jeder irgendwie wünscht. Also, dass man irgendwie so keine Ahnung, mein Telefon klingelt und dann sagt jemand, Aurel, wir brauchen dich. Und ich bin der Einzige, der
Deutschland braucht dich. Deutschland braucht dich.
wenn ich den Anruf jemals bekomme, Aurel, Deutschland braucht dich.
Dann weißt du, das Land ist verloren.
Ja, und wenn du hier den Anruf bekommst, ja, Felix, Union braucht dich, dann weißt du, Berlin brennt.
Ja, das auf jeden Fall. Nee, aber ich bin gespannt, was das im Sommer gibt. Kann natürlich auch in die eine oder andere Richtung gehen.
Ja, ist so witzig. Unsere Gespräche haben meine Fußballflamme so ein bisschen aktiviert. Also
ist das so?
Ja, hab voll Bock.
Erstens, hat sich schon gelohnt.
Ja, nee, ich gucke dir jetzt gerne dabei zu, ne, wie du Spiele betreust. Und ich habe irgendwie auch jetzt wieder Bock, Fußball zu gucken. Also, ne, da braucht man manchmal jemanden. Manchmal muss man mal von jemandem zurück, von einem Ex-Profi zurückgeholt werden.
Ja.
Der deutsche Fußball hat mich zurück, ich bin zurück, ich bin wieder investiert. Diese WM bin ich richtig im Team Deutschland.
Guck mal, einer mehr, plus eins. Sehr gut. Aber du sagst, du guckst mir gerne. Willst du noch was sagen?
Ja.
Ja, bitte.
Ich will nämlich sagen, das heißt, ich ziehe dann auch mein pinkes Trikot an.
Ja, na klar.
Das ist das Krasseste, was ich die letzten Wochen gesehen habe, dass Menschen sich über eine Trikotfarbe echauffieren können. Das ist Hammer. Das finde ich so geil.
Und trotzdem war es ja das meistverkaufte Trikot.
Ist das so?
Ja.
Hat es mit dir was gemacht irgendwie, dass das Trikot pink ist? Also hat es dich jetzt irgendwie genervt oder?
Mich nervt so eine Diskussion. Also wir sind jetzt 2024, also dass darüber immer noch so diskutiert wird, was ja im Endeffekt gut für die Marke ist, wenn darüber diskutiert wird. Aber dass das immer so ein Thema wird noch, also ganz ehrlich, da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen und das ist mittlerweile so auch normal. Und ich finde, das ist ja immer so ein Trikot ist immer dann schön im Fußball, wenn man damit Erfolg hat. Wenn du keinen Erfolg damit hast, finden das alle hässlich. Ja, weißt absolut. Du? Also deswegen, diese Diskussion, da mache ich einfach nicht mit. Weißt du, da habe ich keinen Bock, mich an so einer Diskussion zu beteiligen.
Macht auch irgendwie so keinen Sinn, weil ich meine, Farben sind Farben, ne? Also ich bin froh, dass wir so, also man muss ja literally sagen, ja, Gott sei Dank gibt's, also sehen wir Farben. Also mir ist doch scheißegal welche. Ich finde, Ich habe auch keine Aversion gegen irgendeine Farbe, ehrlich gesagt.
Nee. Aber du hast vorhin gesagt, du schaust mir gerne zu. Was ich mache, was schaust du sonst noch gerne, wenn du mal Zeit hast, ein bisschen.
Oh, was mache ich jetzt? Ich habe gerade Filme. Gerade ist ja wenig Zeit, aber was. Also, ich habe gestern gestern Nacht noch. Erstmal muss ich kurz meinen gestrigen Tag dir erzählen.
Erzähl mir, gehen wir von aus, vielleicht sogar Freunde und deswegen kannst du mir doch immer erzählen, was du am letzten Tag gemacht hast.
Ich habe gestern, ich war im Wald, im tiefsten Wald und habe mit einem Survival-Trainer, einem Ex-Bundeswehrsoldaten und Casa Carlo, das ist ein toller Content-Creator, wir zwei haben ein Survival-Training gemacht.
Hast du Langeweile? Du hast mir doch gesagt, du hast so viel zu tun.
Ja, das ist es ja leider. Wir sind ja so eine Generation, wenn wir irgendwie was erleben wollen, brauchen wir eigentlich immer eine Nahtoderfahrung. Das ist ja auch so Milliardäre, denken ja immer, so ein bisschen fast sterben, damit sie sich am Leben fühlen. Und so habe ich mich gestern gefühlt. Es war tatsächlich für meine Late Night Neotropic Tonight auf ZDF Neo. Auf jeden Fall haben wir gestern ein Survival-Training gemacht und das begleitet und weil wir dachten, ne, wir sind ja nicht so Mann-Männer. Also ich bin jetzt nicht der härteste Mann, ich habe keine Bundeswehr-Erfahrung, ich bin jetzt auch nicht gefährlich, ich habe ehrlich gesagt null Brusthaare. Also es ist kein Joke, ich kann dir das mal zeigen.
Ja,
hier.
Zeig mal bitte.
Ich habe null Brusthaare. Endlich, ja. Es wächst kein einziges Brusthaar, ganz absurd.
Stimmt.
Es ist wirklich absurd und also ich bin kein Alpha, würde ich jetzt mal sagen. Also und deshalb dachten wir, es sollen ja auch Betas überleben. Ne? Wenn jetzt die Welt untergeht und die Zivilisation zusammenbricht, müssen ja auch so Betas wie ich müssen sie auch überleben. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache mir mal dieses Training. Alter, yo, meine Arme fallen ab. Ich bin wirklich, guck mal, normalerweise, wenn man was fürs Fernsehen macht, dann wird ja viel gefaked. Also man sagt sich, ja, wir drehen das so effektiv wie möglich. Jetzt frage ich mich, was mit meinem Team nicht ganz richtig ist, dass die uns wirklich, wir haben den ganzen Tag, hatte ich einen 25 Kilo Rucksack auf dem Rücken und bin durch den Wald gerannt, okay? Und dann dieser Bundeswehr oder dieser Survival Coach mit dabei. Und dann haben wir irgendwann so einen Verletzten gefunden, der wohl drapiert wurde. Und dann mussten wir aus Holz und einer Plane eine Liege bauen und diesen Mann tragen, so einen 85 Kilo Mann zu zweit mit einer Trage und diesem Rucksack auf. Felix, Alter, meine Arme sind gone. Ich habe noch nie solche Schmerzen gehabt. Es war so schrecklich. Es war so eine Folter. In diesem Setting, ich bin komplett leer, aber ich könnte jetzt theoretisch, ich könnte überleben, das Geile.
Du könntest überleben, ja, du hast auch überlebt, du sitzt ja mir gegenüber.
Ich sitze gegenüber.
Ich kann es bestätigen.
Das Krasse ist, meine Finger riechen, glaube ich, immer noch so ein bisschen nach einem Fisch, weil irgendwann hat er uns gezwungen, so eine Sürström, so einen schwedischen Fisch, so eine Dose aufzumachen,
ja, boah,
so einen Stinkefisch. Ekelhaft. Und das hat wirklich eigentlich, ich habe den noch ganzen Morgen meine Hände noch waschen müssen. Es war einfach, ich habe ihn völlig traumatisiert. Und in diesem Zustand, ne, völlig fertig, bin ich abends nach Hause gekommen und dann kommen wir nämlich zu deiner eigentlichen Frage, was gucke ich so? Und dann habe ich angefangen zu gucken, Physical 100, zweite Staffel. Kennst du das?
Nein, erzähl bitte.
Okay, Physical 100 ist eine koreanische Sendung, wo die fittesten Koreaner und Koreanerinnen in diese Sendung bringen, das ist die zweite Staffel. Und dann müssen die, also dann sind immer so Büsten, quasi haben so Büsten von ihren Oberkörpern, so Abdrücke, du siehst erst im Raum nur diese Drucke ihrer Oberkörper, siehst riesige Sumo-Körper, siehst Bodybuilding-Körper, siehst Crossfit-Körper, Profisportler, viele UFC-Kämpfer, auch Fußballer sind auch dabei, einer hat früher bei Schalke gespielt, der da war, und dann kommen die rein, diese besten Athleten, die dieses Land zu bieten hat, in allen Sportarten. Und die treten dann gegeneinander in so physischen Matches gegeneinander an, die verschiedensten Sachen. Einmal geht es wirklich darum, einfach nur so schnell wie möglich zu rennen. Es geht darum, sich irgendwo zu halten, aber auch komplizierte Spiele, wie ein Schiff. Einfach ein Schiff irgendwie in Sandbank hochschieben und so. Diese Sendung ist so geil, aber du fühlst dich danach wie ein faules Stück Scheiße.
Guck mal, jetzt haben wir, glaube ich, eine richtig gute Basis. Guck mal, wir unterhalten uns über koreanische Fernsehshows. Ja. Also, habe ich noch nie gemacht.
Ich bin total drin, gerade in koreanischen Fernsehshows aus irgendeinem Grund, ja.
Das finde ich sehr, das ist eine gute Basis. Also, da habe ich noch keinen gefunden in meinem Leben, mit dem ich mich darüber unterhalten habe.
Ich kann dir noch mehr geben.
Ja, bitte.
Ich habe noch eine andere koreanische, das sind tatsächlich die einzigen zwei Shows, die ich gerade gucke, sind ungelogen koreanische Shows. Ich habe eine koreanische Dating-Show gerade eine ganze Staffel geschaut, die heißt Singles Inferno. Und dann tun die so, als wären die mit einem Flugzeug auf einer einsamen Insel abgestürzt und müssen sich kennenlernen. So. Und die Koreaner haben eine ganz anderes Pacing so. Und das sind so voll langweilige Shows. Und die daten ganz vornehm. Also wie wir sind ja so.
Selbst auf einer einsamen Insel.
Ja, wir sind ja ganz anders. Ne? Wir sind ja in Deutschland, wenn du Love Island guckst, die Leute sind ja besoffen und sagen, hey, was geht? Und dann wird rumgemacht und sofort gepumpt. Hey, die reden stundenlang nur so nebeneinander und dann sagen die, ich weiß ja nicht, wie das auf Koreanisch ist, aber die sagt, can we talk casual? Und dann, erst nach Stunden, talken die casual und dann reden die ein bisschen, dann siezen die sich nicht mehr und so. Hey, das ist so fucking crazy. Und ich geb's zu, ich habe davon eine komplette Staffel gerade geguckt.
Ich stell mir gerade richtig vor, wie du so auf dem Sofa sitzt, so offener Mund und so voll staunst, wie du die Show guckst, ganz konzentriert.
Ey, diese Leute sind so, ja, weil es ist wirklich, also auch der Schnitt ist anders, ne? Bei uns alles hektisch ist, die sind, das ist sehr, sehr viel langsamer erzählt und die sind irgendwie, das sind viel feinere Menschen. Diese Insel ist ein Paradies, ne? Und die sagen, das sei so schrecklich und denen geht's da so gut und die sagen, das sei so schlimm hier. Einfach nur, weil, weil es irgendwie so offen ist einfach und so, die Sonne scheint. Die mögen ja auch Sonne nicht so sehr. Die halten sich auch immer so, die Männer halten sich so immer die Hände vors Gesicht, weil die Angst haben, braun zu werden. Das ist alles so eine ganz, und ich bin da einfach drin in dem Kosmos.
Ja, ich merke das schon, du bist da richtig on fire. So soll es ja auch sein, aber jetzt vielleicht mal für die Leute, die hier zuhören, was man vielleicht so ein bisschen kennt, irgendwie deine Lieblingsserie, die All Time.
Ja, okay.
Also, bitte sag was man kennt.
Ja, mach ich. Also ich fand die Narcos Colombia, fand ich eine Megaserie. Ich weiß gar nicht, wann mir das zuerst einfällt. Kennst du noch? Also Narcos?
Ja.
Fand ich Bombe. Die Mexiko-Staffel fand ich nicht mehr so gut. Ich vergesse immer alles. Gib du mal eins rein.
Boah, das war so aus der Jugend, hatte ich immer so Prison Break, fand ich mega gut.
Ey, pass auf. Prison Break Staffel 1.
Ja.
Die beste Staffel einer Serie aller Zeiten. Ich fand's so großartig. Und dann habe ich aber den Fehler gemacht und ich bin gespannt, ob du mir da folgen kannst. Ich habe dann gedacht, okay, es gibt ja jetzt das Internet, gucke ich doch mal die restlichen Staffeln. Und ich habe dann alle Staffeln Prison Break geguckt. Es gibt so 8 Staffeln. Und nach Staffel 1 ist alles komplette Scheiße.
Ja, komplette Scheiße finde ich nicht, aber es wurde von Staffel zu Staffel schlechter.
Es wurde immer geil war noch, als die dann in diesem Gefängnis in Mexiko waren.
Ja, in Panama war das,
glaube ich. In Panama, ja. Das war noch spannend.
Ja, ich fand, das ist ja immer so, das Schwierige ist ja bei allen, ob es eine Trilogie ist oder das ist ja immer so, dass irgendwie, wenn der erste Film oder die erste Staffel von der Serie so ein Erfolg ist, ist es ja immer schwer, dem Stand zu halten. Es wurde immer schlechter und war trotzdem noch gut, fand ich.
Es war irgendwie
und man hat aber trotzdem das Gefühl, dass sie dann irgendwie, ja, wir müssen jetzt so eine Staffel machen, irgendwas müssen wir noch erzählen und dann wurde es immer wilder. Das schon, aber das ist mir so auch so eine typische Jugenderinnerung, weil das wusste, es kam immer dann, hab ich noch nichts gestreamt oder so, da kam immer Donnerstagabend um 22.15 Uhr, normal durfte man nicht so lange wach bleiben und dann ging das auch immer eine Stunde und das war das Geile auch in der ersten Staffel, weil ich die so geschaut habe. Irgendwann hatte ich die, glaube ich, mal auf DVD. Und dann guckst du eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge. Und das war der Fehler.
Good old Binging.
Das war absolutes Binging. Aber ich glaube, es ist einfach geiler, wenn du eine Folge pro Woche guckst. Weil das ist so dieses fieberst du drauf hin und bist so voll gespannt. Aber wenn du bingst, dann dann wird es schon automatisch langweilig, weil dann kommt kein Bock mehr, hast zu gucken.
Ich finde auch, man muss eigentlich, also wenn dann musst du sagen, es ist eine 8-Folgen-Staffel, die guckst du an einem Tag. Ja. Aber du darfst nicht so jeden Tag so ein bisschen. Und so, weil ich finde, du wirst auch manchmal weirdly. Also wenn du sowas so viel guckst, dann wirst du so manchmal, dann bist du so komisch in diesem Kosmos drin. Ja. Und du in jedem Gespräch, das du führst, denkst du eigentlich gerade über die Serie nach. Das ist wie so,
Sucht.
Genau, so eine Sucht, die du dauernd befriedigen kannst, weil du hast ja die DVDs.
Ja, das ist das Problem. Jetzt will ich mal wieder den großen Bogen spannen.
Gerne.
Bei vielen Themen einfach, so dieses, was ich das Gefühl habe, dass wir uns dahin entwickeln, dass wenn wir die Möglichkeiten und Zugang zu Sachen haben und Macht über Sachen haben, dass wir alles missbrauchen, dass wir alles übertreiben. Das ist jetzt ein kleines Beispiel von Serien, aber ich kann mir die überall holen und kann die an einem Tag durchgucken. Aber macht es genauso Spaß, als wenn ich wirklich, so wie es damals war, eine Folge gucke, dann eine Woche später die nächste Folge gucke. Ich finde, da geht so viel verloren und wir missbrauchen einfach so viele Sachen, weil sie da sind und nutzen wir die einfach in Überhand. Und in jedem Bereich kannst du das irgendwo erkennen.
Sehe ich auch so. Das ist so eine gesamte Ressourcenüberverwertung. Also es ist alles möglich und man merkt es ja auch irgendwie so, um amüsiert zu werden. Ne? Früher saß ich einfach vorm Fernseher, habe eine geile Serie geguckt und war so wie so. Wie wenn du manchmal nur ein Kind siehst, wenn du so ein Kind siehst und die gucken zum ersten Mal eine Sendung, ne? Große Augen. Du kannst machen, was du willst, kannst um die rumschnipsen, die sind so richtig fokussiert, weil das für die neu ist. Aber wir sind ja so, wir machen was im Fernseher an und dann nehmen wir das Handy noch in die Hand und manchmal habe ich noch irgendwie, surfe ich noch auf YouTube parallel irgendwas. Es ist komplett crazy und das ist leider so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, das gleiche habe ich auch gehabt. Wir haben ja schon über Wetten, dass auch über die letzte Folge gesprochen.
Ja.
Ich habe die nur geschaut, weil den habe ich angemacht und ich wollte, der Spaß für mich war nur einfach nebenbei Twitter oder X, wie es jetzt heißt, anzumachen und die Kommentare dazu zu lesen. Und nicht, weil ich die Sendung gucken will, sondern ich will einfach nur die Kommentare dazu lesen. Das ist ja auch so ein Ding, das geht komplett, dieses Fernsehserien-Schaugefühl geht komplett verloren.
Das ist auch meiner Meinung nach die größte Tragödie an diesem Twitter-Verlust, so, weil ich bin eigentlich nicht mehr auf Twitter und ich war so viel auf Twitter und dieses Second Screening, dass man da Zeug geguckt hat, hat so viel Fun gemacht. Und das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, weil halt einfach viele normale oder nette Menschen da so weg sind. Und jetzt
ich bin auch viel weniger mittlerweile, aber trotzdem ist es so, dass ich dann einfach nur wissen will, denken die jetzt, also ich schreibe ja da nichts rein, aber ich lese da nur, ich will dann nur wissen, denken die jetzt das gleiche wie ich in dem Moment,
weißt du? Exakt, das ist so, weißt du, ich meine, wie oft ich manchmal so, ich gucke so ein YouTube-Video und dann denke ich mir so, oh, can't wait for the comments. Und dann gehst du so in die Kommentarspalte und bist einfach nur glücklich, wenn die Leute halt auch einfach weirden Shit da reinschreiben, weil sie es auch so seltsam finden. Das ist ja, aber das ist interessant, weil man dann ja irgendwie sich doch nach, auch bei so Fernsehereignissen, so doch nach so einer Gemeinschaft sehen. Ja. Also man möchte, selbst wenn du alleine zu Hause sitzt, möchtest du gerne das Feedback von anderen Leuten haben. Das
ist einfach Community so. Aber ich habe selbst auch bei Fußballspielen so, ich sage, da spielt einer wieder total Mist und sehen die Leute das auch und dann gucke ich, was die schreiben so.
Ja, ich fand
ich weiß halt nicht, ob das gesund ist am Ende, weißt du?
Ich fand das irgendwann so eine, war für mich so eine komplett abstrakte Erkenntnis auch, weil früher, als man so, ich irgendwie, keine Ahnung, mit diesen Plattformen umgegangen bin, ging ich immer davon aus, dass Spieler oder auch selbst Akteure, ich meine, jetzt bin ich selbst auch ein Akteur im Fernsehen, aber ging ich immer so auf, dass man schreibt das ja für sich, so, dass die das auch lesen, irgendwie, als mir das klar wurde. Das war so voll der seltsame Moment. Irgendwie, ich hatte mal irgendwie so ein paar über so Tweets gemacht über sexy Mats Hummels irgendwie. Plötzlich war Mats Hummels irgendwie auch in den Comics. Und ich denke mir so, hä, warte, ach stimmt, er existiert ja auch wirklich.
Ja, ja.
Das ist irgendwie, ja, das nimmt so den Spaß raus. Das ist nicht böse gemeint, Bruder.
Ja, nee, aber das ist wirklich so ein, wo ich sage, man nimmt sich selbst so dieses, was man früher einfach hatte, glaube ich, dadurch, dass einfach mehr Möglichkeiten da ist.
Könntest du dir vorstellen, so, was ja viele machen, ne? Wir haben es hier gehört, hier eine Kollegin hier, die zieht sich jetzt auch eine Weile auf eine ferne Insel zurück für eine Yoga-Ausbildung, um zu sich selbst zu finden. Das ist ja so, das machen viele Menschen. Jetzt hast du Kinder, das kannst du jetzt nicht gerade irgendwie einfach abhauen, aber ich habe einen Kumpel, der hat mal zum Beispiel neulich ein Schweigekloster gemacht für, ich glaube, 5 Tage. Und einfach um mal so einen Entzug von diesem ganzen Zeug zu haben. Kannst du dir das vorstellen?
Ich muss sagen, ich bewundere viele Leute, die so diese Entscheidung für sich treffen können und auch nach ihren Bedürfnissen entscheiden, wenn es dann so der Fall ist. Oder auch Sachen ausprobieren, da habe ich echt eine Bewunderung für. Es gibt so Momente, wo ich denke, oder früher gesagt, alles Quatsch, schon so gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber wenn man sich vielleicht mal ein bisschen damit auseinandersetzt, dann können gewisse Sachen schon, glaube ich, auch helfen. Man muss nur für sich selbst, und das ist ja dann irgendwann, da kommt man im Alter, wo man das vielleicht leichter kann, für sich selbst herausfinden, was tut mir gut, was brauche ich überhaupt, damit es mir gut geht. Und wenn jemand das so rausfindet für sich, dass er einen Yoga-Kurs machen will, eine Ausbildung, dann sofort. Und dann bewundere ich das aus. Aber ich meine,
das ist ja einfach eine sehr schöne Sache, wo man gar nichts. Ich meine, mehr so eine Sache machen wie so ein Schweigekloster, wo man so sagt, man kann das Handy mal so und so lange ganz weggeben. Das ist eher, wo bei mir
Das könnte ich mir aktuell null vorstellen.
Ja,
ne? Aber auch da bewundere ich, wenn jemand das kann. So, weißt du? Also, diese Entscheidung erstmal zu treffen, ist ja immer das Schwierige. Ich mache das jetzt so. Und ich hätte mich auch noch, glaube ich, vor 2 Jahren drüber lustig gemacht, wenn jemand sowas macht, aber ich dachte, komm, wenn das dein Bedürfnis ist und du brauchst das gerade, mach.
Ja, es ist, ich meine, vielleicht, ich frage mich halt immer, ob dann irgendwann der Moment zurückkommen könnte, in dem man die Dinge so wieder ein bisschen mehr wertschätzt.
Das ist auch wieder so menschlich. Ich habe ja auch eine persönliche Geschichte. Ich wurde ja damals an der Milz operiert, weil ich eine Arterie, die da hinführt, ist gerissen, Blut im Bauch und Not-OP, alles drum und
dran.
Wie
haben das festgestellt?
Ich bin umgekippt, also bewusstlos, und so im liegenden Zustand ging es dann wieder, aber sobald ich mich aufgeregt habe, wieder so bewusstlos geworden, dann ins Krankenhaus gekommen, lange untersucht. Und ich habe das selbst gar nicht so schlimm empfunden. So, ich dachte, komm, ja, geht schon wieder gleich.
Das kann man wahrscheinlich auch so jung und sich so unbesiegbar fühlen.
Ja, vielleicht ein bisschen Kreislauf, ein bisschen wenig getrunken oder irgendwas.
Ja.
Und dann habe ich wirklich Gott sei Dank einen Arzt gehabt, der das so ein bisschen auch erkannt hat und gesagt, nein, wir gehen jetzt ins Krankenhaus. So, und da wurde ich auch erstmal untersucht, wurde lange nichts gefunden, was jetzt ist, bis dann irgendwann gesehen wurde, okay, Blut im Bauch, wir müssen sofort operieren. Wow. Aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Und bis ich dann irgendwann nach der OP aufgewacht bin und die Schwester zu mir sagte, ja, haben Sie ja nochmal Glück gehabt. Ich so, wie, was, warum? So sagen sie, ja, noch eine Stunde länger, dann wäre das nichts mehr geworden. Und dann,
wow.
Und dann hast du so einen Moment, wo du denkst, okay, krass.
Es ist, ist unglaublich.
Kommst du auch erstmal gar nicht klar mit, dann konnte ich 4-5 Tage.
Wie lange ist es her?
Es war 2012, glaube ich. 2012, 2011.
Mhm.
Und dann hast du so Momente, wo du dann im Bett liegst, dich gar nicht bewegen kannst, du kannst dich nicht drehen, weil du, die haben mir komplett die Bauchmuskeln durchgeschnitten, alles.
Wow. Von
einer riesen Narbe am Bauch. Und du hast im Moment, wo du sagst, ich bin komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Ich konnte mich nicht drehen, nicht bewegen, konnte keine Muskeln anspannen, gar nichts. Und da ging es um die einfachsten Sachen, wo ich nichts mehr konnte.
Ja.
Und da lag ich im Bett und gesagt, ey, was für ein Glück haben wir, wenn wir einfach normal geradeaus durchs Leben laufen können. So. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt so eine Erfahrung, die nimmst du mit und das prägt dich und so. Ey, es ist keine 2 Wochen vergangen, da wurde schon gefragt, wann können wir Reha-Training machen, wann kannst du wieder anfangen zu trainieren, und du kommst so schnell wieder in diesen Alltag rein.
Ja.
Und ich habe wirklich eine große Narbe am Bauch.
Ja.
Ich nehme die nicht mehr wahr, wenn ich oberkörperfrei bin, ich nehme das nicht mehr wahr.
Und
ich habe auch keine Schmerzen mehr oder so, gar nichts, und ich denke da auch nicht mehr dran. Das war eigentlich, wie gesagt, ich war eine Stunde davon entfernt, nicht mehr da zu sein.
Krass.
Das war eigentlich eine einschneidende Erfahrung und ich konnte gar nichts mehr danach.
Warst du irgendwie manchmal, träumst du manchmal davon irgendwie
gar
noch?
Nicht,
hast du,
gar nicht.
Meinst du, manchmal ist ja sowas ganz tief im Unterbewusstsein vergraben, ne? Sowas kann ja irgendwie irgendwo, vielleicht wenn es eine andere traumatische Situation ist, vielleicht auch wieder hochkommen.
Ja, aber ich habe nicht dieses Bewusste, wo ich sage, oh, jetzt muss ich mehr genießen oder jetzt muss ich das wertschätzen.
Ist so schade, ne?
Also ja, das hält sich vielleicht 2 Wochen an, weißt du?
Ich kenne das. Also ich kann, tatsächlich hat man da immer so ein relativ kurzes Gedächtnis.
Und da frage ich mich aber, schade, aber ist es vielleicht nicht auch gut, weil es würde mir jetzt auch nicht helfen, mich da Woche für Woche so mit auseinanderzusetzen, mich da runterzuziehen oder immer wieder dieses Bewusstsein haben, weil man muss gewisse Sachen auch ein bisschen vergessen.
Ich glaube, dass das der Körper wahrscheinlich auch einfach von selbst macht, ne? Ja. Dass er so ein kurzes Gedächtnis hat, um einen überhaupt wieder fähig zu machen, zu funktionieren, in solche Situationen zu bringen. Ohne da jetzt Experte zu sein, und ich rede jetzt wirklich out of the pocket, meine gelesen zu haben, es ist ja auch bei Schwangerschaften so, dass man der Körper das dann schnell vergisst, wie anstrengend es dann doch war, ein Kind zur Welt zu bringen, damit man überhaupt bereit ist. So.
Also ich kann das nur von den Erfahrungen von meiner Frau berichten, wo die erste Geburt sehr schwierig war.
Ja.
Und trotzdem hat sie gesagt, ich will das wieder. So.
Ja.
Und es gibt auch welche, auch bei uns im Freundeskreis, die ein Kind hatten und gesagt, boah, die Geburt war, ich will das nicht nochmal. Das gibt's aber auch.
Mhm.
Aber ich glaube einfach dieses, wir vergessen schon dann auch teilweise sehr viel. Aber wenn du dann auch selbst Kinder hast und du hast gesunde Kinder und du siehst andere Kinder, die es nicht sind, hast du nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Dann willst du es gar nicht mehr für dich selbst, du willst es einfach nur noch für deine Kinder. Und das wird, glaube ich, anhalten. Aber man stellt sich dann so selbst hinten an und sagt, boah, die Geschichte damals war schon hart. Meine Frau hat die auch miterlebt und das ist irgendwie so eine gemeinsame Erinnerung, aber es ist, bis auf die Narbe ist nichts übrig geblieben, und wie gesagt, die nehme ich auch gar nicht mehr wahr. Und das zeigt mir so ein bisschen, es ist schon eine krasse Geschichte und trotzdem beeinflusst mich das schon lange nicht mehr.
Heftig. Ich hatte ja wir hatten letztes Mal angesprochen, so beschissenste Ereignis dieses Jahr, war bei mir ja recht früh im Jahr, bin ich ja noch schuldig, die Geschichte.
Ja, bitte.
Ich bin Anfang dieses Jahres, war ich auf Sri Lanka. Und Urlaub lief schon alles irgendwie schlecht, war erkältet und alles Mögliche. Und ich bin im Dunkeln mitten in der Nacht eine Straße lang gelaufen. Und wer schon mal in Sri Lanka war, weiß, da fahren die ganze Zeit auf diesen doch sehr holprigen Straßen, wirklich mit 100 km/h durch enge Straßen, so riesige Busse.
Mhm.
Die sind wunderschön, die sind pink oder blau und die sehen geil aus, aber sind einfach fucking lebensgefährlich. Und deshalb bin ich ganz am Rand der Straße auf dem Gehweg gelaufen und habe immer geguckt, weil es eben sehr dunkel war und es keine Straßenlichter gab, dass ich nicht von so einem Bus überfahren werde. Und ich laufe und ich laufe und ich laufe und plötzlich laufe ich nicht mehr. Ich bin einfach nur gegangen und ich war nüchtern. Plötzlich falle ich. Und das Krasse ist dann, dieser Fallmoment war dann irgendwie für mich persönlich so lange, dass ich hatte wirklich das Gefühl, ich falle eine ganze Weile. Und ich bin so, was ist hier? Und plötzlich klatsche ich auf, komm zu mir, ich bin jetzt nicht ohnmächtig geworden, aber es war halt einfach so, ich muss auf dem Boden geklatscht sein. Und plötzlich übergebe ich mich vor Schmerzen und ich weiß nicht, wo ich bin.
Mhm.
Und mir tut alles weh und ich merke irgendwie, ich blute. Und ich habe auch gar nicht gecheckt, was eigentlich passiert ist. Ich dachte, ich wäre erschossen worden, weil ich so, was ist das hier?
Naja.
Dann bin ich aus so einem komischen Loch geklettert, lag so blutend am Boden, habe dann erstmal versucht, meine Mutter anzurufen, weil das so der erste, ich weiß auch noch, während diesem Fall und während diesen Schmerzen war wirklich mein erster Gedanke, ich will nur, dass meine Mutter mich umarmt. Und mein zweiter Gedanke war, oh, hoffentlich gibt's im Krankenhaus so eine weiche Decke. Es war so voll strange. Und dann habe ich
erst mal ins Krankenhaus kommen.
Ja, ja, genau. Und ich wusste auch wirklich, ich wusste ja immer noch nicht, was richtig passiert ist. Und ich habe mich dann mein Homestay, also ich habe mir so eine Wohnung gemietet, habe da in der Nähe, habe ich dann da hingekämpft und habe mich angeguckt und es war so schrecklich. Ich war einfach komplett, ich hatte so, mein Knie war komplett auf und hatte geschwollen und ich hatte überall so Schürfwunden, eklige Schürfwunden, war völlig verdreckt. Habe dann die Wunden gereinigt und hat mir jemand geholfen, alles desinfiziert ein bisschen. Und am nächsten Tag wache ich auf und ich bin irgendwie da alleine in Sri Lanka. Ich war alleine im Urlaub. Ich war erst mit einem Freund unterwegs, der ist gegangen und dann war ich alleine da. Und das ist so ein nerviges Gefühl, wenn du plötzlich nicht mehr gehen kannst, ja, in einem fremden Land alleine bist. Und ich bin dann zurück zu diesem Loch gehumpelt, weil ich halt wissen wollte, was ist eigentlich vorgefallen. Und als ich an diesem Loch ankam, sehe ich, das ist wirklich, ich habe ein Video auch davon, es ist literally einfach ein Gehweg und dieser Gehweg endet. Und endet einfach in einem 3 Meter tiefen Loch, das dann in so einer Schlangengrube, die wirklich mit Beton ausgelegt ist, endet. Und das heißt, ich muss dann da runtergefallen sein. Ich habe gesehen, dass an den all den Seiten waren so Draht, also wirklich so Stangen. Boah. Das heißt, ich hätte auch einfach mich aufspießen können. Also man hätte da auch einfach richtig dumm fallen können und dann, na, wäre es vorbei gewesen. Stand ich da komplett fertig mit meinen suppenden Wunden an diesem Loch. Und dann kamen Locals zu mir und meinten, oh, was ist passiert? Und ich so, ja, ich bin da reingefallen. Und dann sagen die, geh doch bitte zum Road Department und beschwer dich, weil die kennen ja dieses Loch, die wissen, dass da einfach der Gehweg endet. Und sie selbst dürfen nicht ins Road Department gehen, weil da gibt's ja noch dieses Kastensystem, zwar nicht mehr offiziell, aber trotzdem dürfen gewisse Leute einfach nicht an so Dingen teilnehmen, Beschwerden machen, in Behörden gehen und so weiter, weil das einfach so eine krasse Ungerechtigkeit da ist. Und als Tourist dürfe ich ins Road Department gehen. Und er sagt, ja, okay, gerne, dann beschwere ich mich beim Road Department für euch. Und dann frage ich, wo ist das Road Department? Und es ist wie ein fucking Slapstick-Comedy. Die zeigen einfach nach rechts und das Haus an diesem, vor diesem Loch ist das Road Department gewesen.
Und die sagen, haben wir noch nicht gesehen.
Ich bin reingegangen, ich wurde dann zugelassen beim Road Department, habe mit dem Director of Road Department, einer kleinen Frau mit einer riesigen Brille geredet und gesagt, ja, ich bin hier in das Loch gefallen. It could be dead, you know, maybe close to somebody old falls in. Und sie so, okay. Hey, thank you. Ich hoffe wirklich, dass sie was gemacht haben, weil die Locals meinen, das ist ja wirklich auch ein Problem für die. Und das ist eigentlich nicht die schwerste Sache, wäre es dieses, also selbst im armen Land dieses Loch zu schließen. Wäre natürlich möglich.
Also warst du sicher nicht der Erste, der da mal reingefallen ist?
Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist auf jeden Fall ein tödliches Höllenloch.
Aber was machst du, also wenn du alleine in Sri Lanka bist, hast du so eine Geschichte, also willst du ja nicht einfach nur nach Hause dann am nächsten Tag?
Ich wollte auch nach Hause fliegen sofort und erstens habe ich dann im Wetterbericht geguckt und in Deutschland wurde mir auch gesagt, hey, wir haben hier Blitzeis. Und es war einfach alles, ich konnte nicht mehr gehen, so richtig, ich bin wirklich nur noch so winzige kleine Tippelschritte gegangen. Das heißt, in Deutschland wäre ich aufgeschmissen gewesen. Und dann habe ich den Ort gewechselt und da war so eine Wiese, und Midigama hieß es, und da gab es Kühe auf so einer Wiese und viele so Hunde und so und mitten am Meer, ich konnte auch nicht mehr surfen oder so. Und ich saß, hab mir dann einfach dein Zimmer gemietet und saß 10 Tage einfach chillig auf dieser Wiese, hab Kühe gestreichelt, ein paar Bier getrunken und gewartet, dass es besser wird. Und dann bin ich nach Hause geflogen. Und jetzt ist Gott sei Dank langsam wieder alles fein. Kann mich wieder bewegen, kann wieder Sport machen. Bin hier, um mit dir unseren Podcast zu feiern.
Unser Überlebenspodcast, ey. Wir drehen nur über Überleben heute.
Ja, das ist Survival. Das Witzige ist ja, wir haben ja so, wir haben ja hier so Notizen, ne, worüber man sprechen kann. Und hier haben wir so Erfolge und Ziele. Aber wir zwei sprechen einfach nur, wir Survivors.
Ziele, Überleben. Mein einziges Ziel ist Überleben.
Aber es ist ja, ja, ich meine, das Ziel ist Überleben, tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Was hast du noch für Ziele?
Oh, ich will noch ganz viele Podcast-Freundschaften schließen. was habe ich für Ziele? Ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Man kann das gar nicht mehr so benennen, so richtig. Aber ich glaube, mein größtes Ziel, und da hat es dann auch wieder natürlich auch mit mir zu tun, aber da geht es ja nicht nur um mich. Ich will einfach für meine Kinder da sein. Ja, ich will einfach die begleiten, ich will die aufwachsen sehen. Ich bin so gespannt, was aus denen wird. Und das Ziel, so lange wie möglich bei denen und für die da zu sein. Und das das treibt mich jeden Tag an. Also das ist wirklich, was mich jeden Tag antreibt. Das ist das, was ich auch benennen kann. Und wir haben ja gesagt, vielleicht nochmal da einen Ort sehen, da hinfliegen. Das ist alles schön, da will ich auch machen. Aber das, was wirklich aus diesem tiefsten Inneren, aus vom Herzen kommt, ist das Kinder, meine Kinder.
Ich muss das wirklich sagen, ne? Dass ich finde, man redet ja mal mit vielen Leuten darüber, und grundsätzlich, es ist natürlich auch immer ein Thema, ne? Will man Kinder kriegen, will man nicht kriegen. Und es gibt ja diese vielen Eltern-Podcasts, die einem das quasi madig gemacht haben, weil die irgendwie viele Leute sich da, na, es ist auch ein realistisches Bild natürlich davon, Kinder kriegen abbilden. Das ist natürlich auch anstrengend und kostet viel Kraft und so weiter. Aber ich habe so viel Gemotze darüber gehört. Aber, und das möchte ich jetzt sagen, du inspirierst mich gerade ein bisschen. Also ja, es, du mal, inspirierst mich gerade in, ja.
Fußball und Kinder, ich hab dich
mal. Du hast mich zu Fußball und Kinder. mein Stance und wieder Fußballspiele gucken und Kinder kriegen und so weiter ist. Ja, das bisschen hat in dem Podcast hier ein bisschen, bisschen Rückenwind wieder bekommen.
Es ist auch wichtig, trotzdem sein eigenes Ding zu machen und sein Leben auch zu leben, nicht von den Kindern abhängig zu machen. Ich glaube, wenn man da eine gute Mischung findet, ist das auch wichtig, weil ich habe das zum Beispiel bei meinen eigenen Eltern gemerkt, die haben nur für uns beide gelebt.
Ja.
Sobald wir beide aus dem Haus waren, haben die sich getrennt, weil sie dann nichts Gemeinsames mehr hatten. Und das ist ja auch nicht der richtige Weg. Aber es ist einfach so, dass das schon das Wichtigste ist und auch Wichtigste bleiben wird, sind die Kinder, ganz klar. Man muss nur einen Weg finden, auch trotzdem man selbst zu bleiben, für sich selbst, als Paar oder auch als Einzelperson, trotzdem seine Wünsche, die man dann irgendwo auch hat, zu erfüllen und sich nicht immer nur hinten anzustellen, das ist auch wichtig.
By the way, ist dein Vater dann auch so ein Schleifer-Opa, wie er ein Schleifer-Papa war?
Nee, ganz anders. Das ist, also er war auch nicht nur Schleifer-Papa, das muss man auch sagen. Er hat uns schon auch alles irgendwo ermöglicht und es hat uns wirklich an nichts gefehlt, aber als Opa werden die ja eh alle immer noch mal ein bisschen milder und die dürfen ja eh alles, die Enkelkinder. Das soll auch so sein, das ist wirklich so, die werden nicht mehr trainiert von ihm.
Ich glaube, das ist auch so irgendwie der befreiende Punkt, dass man einfach nicht für die Erziehung verantwortlich ist. Man kann einfach nur fürs Gute stehen. Meine Oma hat das sich auch so rausgenommen, ey. Die haben nur Scheiße mit ihr gemacht. Die war eine relativ strenge Mutter, alleinerziehende Mutter, dann auch noch von zwei schwarzen Kindern in Deutschland, was es ja eigentlich noch gar nicht gab zu der Zeit. Und dann war sie halt, ne, als sie dann gemerkt hat, dass sie bei uns gar keinen Erziehungsauftrag hatte, bei mir und meiner Schwester. Ja. Wir haben nur, diese Frau hat nur Scheiße mit uns gemacht. Die hat uns von der Schule abgeholt, also so in der ersten Klasse, dann hat sie uns Spritzpistolen in die Hand gegeben, eine Packung Gummibärchen und dann sind wir nur durch die Stadt gefahren und haben Leute mit Spritzpistolen abgespritzt und sie war quasi Fluchtfahrerin. Ja. Und das wäre zum Beispiel in ihrer Mutterrolle, ne, weil sie so viel Verantwortung übernehmen musste, nie möglich gewesen.
Ich kann mich auch an keine Situation erinnern, wo mal Opa oder Oma wirklich sauer waren auf einen als Enkelkinder. Ja. Das kann ich mich also lebenslang nicht dran erinnern.
Das ist schon geil. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist natürlich dann ein heftiges Investment, aber das ist eigentlich auch noch mit Grund, Kinder zu kriegen, damit man dann hinten raus nochmal dieser Fun-Opi sein kann. Ja,
das auf jeden Fall. Ey, wir haben doch schon ein bisschen was gespielt, ne?
Die
letzten Folgen. Ich will hier nicht rausgehen
ohne nochmal
was gespielt zu haben. Hier sind immer so schöne Umschläge.
Ja.
Und Fragen können wir vielleicht auch noch jeder eine machen gleich, weil ich würde mal einmal hier den Umschlag mit der Nummer 3 nehmen, ohne zu wissen, was da drin ist.
Ja.
Na, kann man gut. Oh, ein Zettel da.
Ey, bist du eigentlich ein Sternzeichen-Mensch?
Ich habe auch ein Sternzeichen, ja.
Ja, aber ich habe vorhin, ich hatte so ein Fitting und meine tolle Kostümfrau hatte dann auf die Tatsache, dass sie sagt, ich bin Zwilling, hat sie ganz, also war so, oh nein, Zwillinge, oh Gott, reagiert. Bist du auch so jemand?
Nein.
Das wäre so weird.
So bin ich nicht. So, hier gibt es eine Anleitung erstmal. Die lese ich mal vor. Wir spielen Stadt, Land, Stuss. Das ist Stadt, Land, Fluss mit neuen Kategorien. Kennst du das Spiel, ne?
Yes.
Die sind im Umschlag. Einer von uns geht leise durchs Alphabet, der andere sagt Stopp. Auch das kennt man. Sonderregel, wir dürfen auch Personen, Dinge, Namen erfinden, solange wir sie dem, der anderen plausibel oder lustig erklären können. Gut.
Ich habe es so halb verstanden, aber let's go.
Ja, irgendwie Stadt am Stuss.
Aber okay.
Wir machen die Eieruhr hier.
Okay.
Die Sanduhr, besser gesagt.
Du siehst es ja schon, du denkst doch schon.
Nein, ich überlege, was cool ist.
Okay.
Ich habe mir aufgemacht, ich darf. Es gibt Instrument, Fachrichtung.
Alt, und mit welchen Buchstaben müssen wir? Wir brauchen erst den Buchstaben. Also erstmal, geh du durchs Alphabet.
A.
Stopp.
K.
Gut.
Man muss ja Stopp sagen, wenn man fertig ist, ne?
Mhm.
Computerprogramm hat ja gar keine Ahnung von.
Ich weiß auch ganz scheiße.
Blume.
Computerprogramm ist ein bisschen hart, ne?
Fachrichtung.
Scheiße. Da hängen wir jetzt beide, ne? Wir hängen gerade bei Computer. Also pass auf, die wirst ja gar nicht. Die Kategorien sind Instrument, Fachrichtung, Computerprogramm, Blume. Ist auch geil, wenn wir es nicht sagen, sondern es nur lesen und die Zuschauer sich fragen, was wir eigentlich gerade machen.
Was ist überhaupt ein Computerprogramm?
Ja, sowas wie Excel oder so.
Excel?
Ja, zu spät, ist vorbei.
Ist mit E übrigens. Gut.
Ja, nee, sowas in der Art. So. Okay, was hast du? Instrument?
Klavier.
Ja, ich auch.
Ja, gib's mal 5 Punkte, glaube ich.
Ich habe noch Klarinette überlegt, aber dann haben wir es.
Ja, stimmt.
Es hätte ja nichts geändert, weil wir haben ja eh.
Kunst?
Kfz.
Fach, ja, okay.
Computerprogramm? Haben wir nichts.
Nö.
Und Blume?
Kaktus.
Krokus.
Boah, guck mal, stark.
Okay, komm mal. Schon
ja, unentschieden. Ein bisschen
Spaß gemacht, ja. So, wir müssen nur laut sagen diesmal. Felix sucht gerade die Sachen raus. Und er guckt, er schaut ganz konzentriert drauf. Hier ist so lang mal ein Gummibärchen. Jetzt sag doch mal dein Sternzeichen, Alter.
Fisch.
Fisch.
So, pass auf, ich habe eines gefunden. Mhm. Okay, pass auf.
Mhm. Achso, erstmal.
Fortbewegungsmittel, No-Go beim ersten Date, politisches Amt, das erfunden werden sollte. Mhm. Und da hat der Spaß ein Loch.
Okay, legen wir hin. Da hat der Spaß ein Loch. Ja, du musst es hinlegen, damit ich es aussehen kann.
Okay, okay, jetzt musst du, jetzt musst du sagen. Jetzt
brauchen wir noch den Buchstaben. Ja, was ist, warte mal. Fortbewegungsmittel, No-Go beim ersten Date, politisches Amt, das erfunden werden sollte. Da hat der Spaß ein Loch, Alter. Okay, also,
Stopp. Sag nicht K jetzt.
Es war L. Okay. War knapp, ne? Mann, Alter.
Oh, ich bin so kreativ.
Ich bin so schlecht gerade. Was ist das dritte? Es fehlt mir noch eins, sorry. Ah ja.
Stopp. Hast du alle?
Ja, aber.
Gerade noch
zwei. Gucken, ob du. Ja, gerade fertig. Okay. Hä? Nee, mir fehlt eins. Oder habe ich.
Wie viele Wörter hast du denn aufgeschrieben?
Oh, ich bin so schlecht. Okay, na egal. Okay, also.
Fortbewegungsmittel mit L, was hast du?
Lawinenauto.
Was ist das denn?
Ja, so ein, da so ein Lawinenfahr.
Ja, das ist immer geil, solche Leute, die da Sachen empfinden. Aber nicht eigentlich auch. Luftschiff habe ich.
Sehr, ja, gut, was. Sehr, sehr gut. Dann,
Lastwagen könnte man auch sagen.
Ah, scheiße.
Lastkraftwagen.
Ja, LKW, klar. Was hast du bei, da hat der Spaß, was ist beim, der hat
no
der
Spaß. No-Go beim auch? Ersten Date.
Okay, Norburg beim ersten Mal
gehen lässt. Lästern.
Ich habe halt Lecken.
Ja, das kommt später noch bei mir.
Zweite Date.
Okay.
Okay.
Was das ist ein No-Go?
Warte, ja, mal, nein, eigentlich nicht.
Ja, ist ja halt nur, weil dir nichts eingefallen ist.
Extrem,
ja, du musst
nein,
es auch schon
ich bin
so
extrem prüde, ne?
Okay, ja.
Ja, genau.
So, politisches Amt, das erfunden werden sollte.
Schäme mich so für mein Ding.
Jetzt ist es zu spät, jetzt ist fünfte Folge. Das ist schon, da hast okay. Dich hier schon komplett okay. Entblößt. Jetzt ist es auch egal.
Lachmeister.
Ja, ich habe Lachminister.
That's my boy. Geil.
Lachmeister.
Wir sind solche.
Was ist dein politischer Meister?
Entschuldigen
politisch.
Sie, Lachmeister.
Politischer Lachmeister.
Bürgermeister, Lachmeister, verstehst du?
Lachminister.
Okay, warte, und jetzt bin ich gespannt, da hat der Spaß ein Loch.
Ein Liebesspiel.
Hä? Warum hat. Da hat der Spaß ein Loch? Ach, wegen. Das ist leider sehr, sehr gut. Da habe ich leider komplett abgekriegt. Weißt du, was ich hab? Loch.
Ja, nee. Das ist ja,
du hast gewonnen, ja, ich gebe das dir auf jeden Fall.
Ja, ich habe gewonnen.
Die Runde geklärt. Ich fand mich auch nicht überzeugend. Also das,
deswegen wollte ich spielen, weil ich gewinnen wollte.
Ich habe eigentlich schon bei Lawinen.
Da hast du auch schon.
Lawinenauto habe ich verloren. Und ich muss sagen, wie ist es ein Liebesspiel?
Ja.
Da hat der Spaß ein Loch.
Ja.
Das ist krass. Da hat mehrere Löcher, ja. Nein, ja,
das man, sieht man, wie versaut man ist, wenn man
ja, also
so
das. Das ist okay,
steh ich
ja,
aber
hat mir
zu.
Gut gefallen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt, was wir noch nie gemacht haben. Wir öffnen unsere Freundschaft auf Zeit.
Wir merken richtig, unsere Zeit läuft ab, ne? Lass uns noch was spielen,
ja,
lass uns noch was spielen.
Das Ding ist, wir sind ja so, wir haben ja total viele Gadgets bekommen, damit wir irgendwie so diese Zeit füllen. Und das ist wirklich, und das muss man einfach sagen, Felix und ich haben so leidenschaftlich und gerne miteinander einfach gesprochen in diesem Podcast, dass wir diese Sachen gar nicht wirklich gebraucht haben, was ich sehr, sehr schön finde. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt haben wir hier aber so ein Freundschaft auf Zeitbuch und da haben wir auch wahrscheinlich schon Legenden vor uns reingekritzelt.
Warum steht bei mir nichts drin?
Doch, hier ist Hotzo, El Hotzo.
Wir müssen auch Bilder machen.
Bei mir
muss ein Bild reinkleben.
Ja, ach stimmt, das müssen wir dann auch noch machen. Aber Mimi hat hier El Hotzo, ist bei mir drin.
Hm, bei mir ist
und Mareike Amado, kennst du die noch?
Der Name sagt mir
das
was.
Ist die die Alte von der Zauberkugel. Die Alte von der Zauberkugel. Es ist aber die junge Frau von der Zauberkugel. Damals bei der Mini-Playback-Show. Und jetzt kriegst du in die Zauberkugel. Ich kann kein Holländisch. Und dann kommt
man. Was steht im Alter? Wie alt ist die?
27 oder so. Gut, dann, was haben wir hier? Mein Gegenüber heißt. Ja, das ist doch langweilig. Hier bin ich.
Ja, du musst deinen Namen oben hinschreiben.
Ja, aber das kann man ja auch doch danach machen. Also das ist ja nichts, was wir gemeinsam machen müssen. Das verschenke ich.
Ja, aber die Leute wollen uns ja auch noch vielleicht ein bisschen kennenlernen.
Ja, aber du lernst ja doch
so ein paar Daten, paar Facts.
Aber spannend ist ja, okay, hier bin ich zu Hause, Berlin sind
Berlin.
Wir zu Hause.
Ost-Berlin.
Hier verbringe ich die meiste Zeit. Toilette.
Podcast-Studio.
Ist das so? Bin schon viel auf Klo. Dusche, sage ich mal, damit es nicht
so. Das wollte ich werden, als ich klein war. Fußballprofi, habe ich geschafft.
Toilette.
Ach, du wolltest eine Toilette werden?
Ich wollte Comedian habe ich auch geschafft. Und schnellste Mensch der Welt habe ich nicht geschafft. Damit verdiene ich mein Geld Comedian.
Fußball-Experte.
Das traue ich mich nicht. Was traust du dich nicht? Hast du einen Ohrring?
Nee.
Heute hatte ich...
Das will ich nicht.
Nee, will ich auch nicht. Aber heute wurde ich so bequatscht, dass ich doch einen Ohrring haben sollte. Kurz wurde ich schwach, habe ich mir überlegt. Aber ich will auch keinen.
Tattoo?
Das traue ich mich nicht. Hast du ein Tattoo?
Nee.
Ich auch nicht.
Wollte ich immer, aber ich weiß nicht, ob ich mir das nicht traue, aber ich habe mich dann irgendwie immer, ja, habe ich mir nicht getraut? Ich weiß nicht. Ich hatte immer so Phasen, da wollte ich eins, da wollte ich wieder keins.
Also kann es sein, dass noch eins kommt?
In den Phasen, wo ich es wollte, habe ich mich dann vielleicht nicht getraut. So,
Tattoo. Und glaubst du, du machst noch eins?
Ist möglich.
Was traue ich mich nicht? Bungee-Jumping. Das habe ich immer im Kühlschrank. Ich habe immer ein angebrochenes Glas Apfelmus. Ich esse wahnsinnig gerne so Grießbrei, Pfannkuchen und so weiter. Ja. Und ich habe Unmengen Apfelmus und ich muss die dann immer aufmachen und die laufen wahnsinnig schnell ab. Und dann denke ich, ja, ich fange lieber neues an.
Die laufen echt schnell ab, ne?
Ja, und dann habe ich so 5 im Kühlschrank stehen.
Ich habe immer so diese Raspelkäse. Ich mag immer alles gerne so mit Käse überbacken. Den will ich mir immer so drüber streuen, weißt du?
Und vor allem, wenn man schon pre-geraspelt.
Ja, Mann. Lieblingsserie habe ich schon gesagt. Prison Break. Bleib ich bei.
Weiß ich gerade nicht. One Buch. Piece.
Liest du Bücher?
Geht so. Nicht so viel gerade. Du?
Nö.
Es dauert halt auch viel.
Habe ich auch kein Lieblingsbuch. Buch. Lieblingspodcast? Alama Pyjamas, meiner.
Meiner ist einfach mal Lupen. So.
Das wünsche ich mir.
Das wünsche ich mir. Was wünsche ich mir?
Aurels Freund zu werden.
Felix Freund zu werden. Das ist wunderbar. Ich muss das hier wegmachen.
Freundschaft bedeutet für mich Ehrlichkeit. Loyalität.
Also du, die deutschen Tugenden zählst du auf.
Loyalität und Scheiße labern.
Bei mir Pünktlichkeit.
Ja, Pünktlichkeit, genau. Ja, mein Freund, ich pünktlich.
Bist du eigentlich pünktlich?
Ja.
Bist du?
Ich bin wirklich pünktlich. Ich hasse es, nicht pünktlich zu sein. Also ich bin auch mal nicht pünktlich, ja, aber dann habe ich ein mega schlechtes Gefühl dabei.
Krass.
Weil ich bei anderen Leuten immer das Gefühl habe, das ist denen scheißegal, wenn die zu spät kommen.
Ja, also ich versuche schon pünktlich zu sein, aber es ist jetzt, ich habe auch kein Problem, wenn jemand spät kommt.
Nee, ich bin auch dem nicht böse, aber ich habe das Gefühl, man ist mir dann böse, wenn ich zu spät komme, deswegen das will ich gar nicht.
Das verschenke ich gerne. Was verschenke ich denn gerne? Zeit.
Ja, Zeit ist auch so ein typisch erwachsenes Ding.
Ja,
ne?
Aber wir sind Zeit und
ich schreibe noch
Zeit und LSD.
Aus Süßigkeiten schreibe ich noch
hin. Ja, witzig, das habe ich auch gedacht. Gummibärchen.
Ich Süßigkeiten haben.
Gummibärchen. Darüber mache ich mir zu viele Gedanken. Erstaunlicherweise mache ich mir, glaube ich, wenige Dinge zu viele Gedanken.
Mir wird auch mal vorgeworfen, ja, du, dir ist alles egal.
Wir sind ein bisschen zu unbeschwert, wir haben nicht zu viel genug aufs Maul bekommen, glaube ich.
Ja, mache ich mir zu viel. Ja, um den Weltfrieden mache ich mir schon Gedanken, muss ich sagen, teilweise. Ja,
stimmt. Zukunft der Menschheit. Das wollte ich noch sagen. Felix ist cool.
Ich wollte sagen, liebe Menschen, habt euch lieb. Du bist auch cool, auch. Ey.
Danke.
Schreibe ich aber jetzt nicht rein.
Muss nicht, hab ich aufs Band. Hast du mit aufgenommen.
Du hast das Buch ja zugemacht, dabei hast du nicht die entscheidende Frage unten in der Ecke gelesen.
Willst du mit mir ich muss dir ja meins geben, oder?
Ja, stimmt. Wir tragen das jetzt.
Wir tragen uns jetzt gegenseitig.
Tauschen die Bücher und das ist ja quasi so ein bisschen das Ende.
Halt, es kann erst das Ende werden, wenn wir unseren Namen für diesen. Wir haben ja noch einen Zweitnamen unseren Podcast.
Das ist richtig. Ich habe lange überlegt, mich ist gar nicht so leicht, ich bin jetzt nicht der kreativste Mensch. Ich dachte, es muss irgendwas mit Wodka-Karamell sein. Weil das habe ich vorher noch nie gehört. Und das ist mir so aus diesen 5 Folgen, die wir jetzt hier zusammen gemacht haben, hängen geblieben. Wodka-Karamell, vielleicht, keine Ahnung.
Also, warte mal.
Also ich muss jetzt erstmal ganz ehrlich sagen, willst du mit mir befreundet sein? Ich kreuze hier auf jeden Fall ja an, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und es war auch wirklich ernst gemeint, wenn ich gesagt habe, wenn man hier reinkommt, man freut sich drauf, aber ist vielleicht mal nicht so gut drauf. Ich bin hier immer mit einem guten Gefühl rausgegangen, wenn wir gequatscht haben. Und deswegen kann ich diese Frage ganz klar mit ja beantworten.
Und ich beantworte sie auch mit ja. Also das, weil wirklich das kein schön. Witz, genau was du gerade gesagt hast. Das hat so krass viel Spaß gemacht. Ich war wirklich cool. Und ich hatte auch heute, ne, es ist jetzt Ende der Woche, wo man wieder so dachte, jetzt noch ein Termin. Und ich bin schon wieder müde hergekommen und jetzt bin ich irgendwie richtig geil drauf. Also irgendwie haben wir uns echt was gegeben und das freut mich total. Hab das wirklich sehr, sehr, sehr genossen und wir, erstens, also ich will mit dir befreundet sein und wir müssen auch mal ein Bier trinken gehen, weil ja, wir auch mal raus. Wir kennen uns ja nur aus von diesem Tisch hier und aus einem TV-Studio.
Das ist richtig. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf.
Und wir nennen die Folgen rückwirkend. Wir brauchen Karamell. Ich glaube, wir kombinieren auch unsere Podcast-Namen, nehmen wir noch rein. Wir haben Karamell. Wir brauchen noch eine Sache von dir. Du bist ein Competitive-Typ. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Schlag den Star. Also wir brauchen Alama-Pyjama, einfach mal Lupen, Karamell-Wodka und Schlag den Star in einem. Also
das wird ein langer Name. Vielleicht einfach mal.
Na, du kannst ja die Unterzeile nehmen.
Einfach mal im Pyjama Wodka-Karamell trinken.
Alama mal im Pyjama. Alama mal im Pyjama, Wodka-Karamell und Lupen.
Wir nehmen das so. Besser wird's nicht mehr, würde ich sagen. Was mir aber noch aufgefallen ist, das will ich noch sagen, du bist in Schwabenland aufgewachsen, in Stuttgart, ich im Nordosten, in Greifswald. Wir haben uns jetzt in der Mitte getroffen.
Wir sind wirklich etwa gleich alt.
Südwesten, Nordosten, ja. Wir sind zusammengekommen, wir haben uns gefunden.
Wir haben Deutschland vereint, mein Lieber.
Wir haben uns vereint. So, besser wird's nicht mehr am Ende. Aurel, es hat groß Spaß gemacht.
Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Felix.
Na, wie war's?
Ich bin total glücklich. Das hat wunderbar viel Spaß gemacht. Ich hatte eine ganz, ganz großartige Zeit. Ich fand den Moment am Ende spannend. Das ist wie bei First Dates Hotels, wo man sich so gegenüber sitzt, will man befreundet sein und dann sagt jemand einer ja oder einer nein. Aber wir haben beide ja gesagt. Deshalb bin ich total erquickt und glücklich und freue mich, einen neuen Freund zu haben.
Ja, es ist ja immer, schöne Sachen gehen ja immer schnell vorbei. Und das war auch jetzt der Fall. Die Wochen sind immer sehr schnell vorbeigegangen, wie verflogen. Ich glaube, einfach der beste Beweis dafür, dass wir einen guten Vibe hatten, einen guten Flow hatten. Und es war ein Megaspaß. Deswegen glaube ich schon, dass in dem einen oder anderen Moment ich an ihn denken werde. Und wenn ich irgendwo mal Wodka-Karamell sehe, dann auf jeden Fall.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann. In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details. Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.